Advokaten des Bösen.
Wieder mal herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Das Podcaststudio gehört mir heute natürlich wieder nicht allein. Ich habe Burkhard Benneken mir gegenüber sitzen. Hallo und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Simone. Ich freue mich auf eine neue Folge.
Die Zeit wird in der heutigen Akte außerdem eine ganz zentrale Rolle spielen. So viel kann ich direkt mal zu Beginn verraten. Und das Thema Zeit ist ja auch ein ganz zentrales im Alltag eines Strafverteidigers, oder? Also ihr müsst Termine koordinieren, sei es vor Gericht oder für Mandantengespräche oder im Gefängnis. Und natürlich gibt es auch ganz viel Schreibtischzeit, um Akten zu lesen und Schreiben aufzusetzen. Die Zeit sitzt dir wahrscheinlich immer so ein bisschen im Nacken, Burkhard, oder?
Tatsächlich ist Zeit ein großes Thema bei uns Strafverteidigern. Du hast schon verschiedene Aspekte angesprochen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man auch nicht vernachlässigen darf. Hans Reinhardt und ich lassen uns ja oft auch nach Zeit bezahlen. Es gibt sogenannte Stunden Satzvereinbarungen, in Honorarvereinbarungen, die bei uns eigentlich der Regelfall sind. Und auch insofern ist natürlich das Thema Zeit wichtig, weil wir natürlich nicht nur gute Arbeit machen wollen, sondern weil wir ja viele Mitarbeiterinnen haben und so ein Laden muss natürlich auch laufen. Mhm. Und da muss man dann schauen, dass man sich die Zeit entsprechend einteilt und auch vergüten lässt.
Bei mir spielt Zeit auch eine ganz zentrale Rolle, muss ich sagen. Also ich bin ein Mensch, der einen sehr strukturierten Zeitplan hat und ich plane immer alles sehr genau in meinem Kalender vor. Und wenn ich als Radiomoderatorin im Studio stehe, dann ist das Thema Zeit auch nochmal viel krasser. Da ist ganz viel Timing gefragt. Man arbeitet ja mit Musik, die eine bestimmte Länge hat und da muss man schauen, wie man eine Sendestunde gut füllt, damit alles rund klingt und kein Song irgendwie abgehackt werden muss. Das muss man dann mit Moderation kombinieren und Beiträgen und am Ende steht da für den Hörer im Idealfall ein Produkt, das man sich ganz schön anhören kann, aber für uns im Studio ist das schon auch viel Kleinarbeit in Sachen Zeit.
Läuft da eigentlich eine Uhr, Simone, wenn du jetzt im Radiostudio bist und hat man die auch ständig im Blick dann?
Ja, natürlich, weil das muss hinten dann auf die Sekunde passen und perfekt getimed sein. Das ist so ein bisschen das, worüber sich Radiomoderatoren dann freuen, wenn sie quasi eine Punktlandung fahren und der letzte Song dann richtig schön auf den Punkt passt. Ja, und Zeit ist für viele von uns immer wieder zentral. Wir wollen den Bus rechtzeitig bekommen, wir müssen Deadlines einhalten, wir müssen pünktlich und zur richtigen Zeit an bestimmten Orten sein. Für den Protagonisten in unserer heutigen Akte hat das Thema Zeit aber nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt, wie wir gleich sehen werden. Fangen wir aber ganz vorne an. Wir nennen deinen Mandanten, um den sich diese Akte heute dreht, Malik. Eigentlich hat er einen ganz anderen Namen. Er ist aktuell 19 Jahre alt, lebt in Essen, wo er auch geboren wurde. Seine Eltern kommen ursprünglich aus dem Libanon, leben seit den 80ern in Deutschland. Beschreib uns Malik mal noch etwas näher, Burkhard. Du hast ihn ja kennengelernt.
Genau, ich kenne die ganze Familie gut. Eine sehr, sehr sympathische Familie, eine sogenannte arabische Großfamilie. Böse Zungen würden jetzt von einem Clan sprechen. Das möchte ich aber ausdrücklich nicht. Im Gegenteil, ich kenne die Familie. Das ist eine arbeitende Familie, die mit Kriminalität eigentlich recht wenig am Hut hat, zum Glück. Und wir haben Malik halt eben, den ich persönlich schon länger kenne, weil ich den Vater sehr, sehr schätze, der einen Gemüseladen in der Nähe unserer Kanzlei lange betrieben hat. Und da hat Malik schon als Schüler gearbeitet, saß dort oft an der Kasse. Und wenn ich dann mal aus der Kanzlei rauskam, um mir ein Kefir oder sonstiges aus dem Einkaufszentrum zu holen, dann bin ich öfter mal an dem Gemüseladen stehen geblieben, habe mit denen ein bisschen gequatscht und ich habe Malik immer als sehr freundlichen, engagierten jungen Mann kennengelernt, der auch mit den Kunden sehr gut zurechtkam.
Mhm. Malik wurde aber am 22. August 2023 festgenommen und kam dann auch direkt in Untersuchungshaft. Wir merken also direkt mal, die Akte ist noch relativ frisch und nicht nur das, sie ist auch ungewöhnlich, denn sie beinhaltet 4 einzelne Taten, die aber alle innerhalb kürzester Zeit begangen worden sind, nämlich 4 Raubüberfälle in sage und schreibe 2 Stunden und 27 Minuten. Zunächst mal, Burkhard, die Frage an dich. Wir wollen den Fall jetzt natürlich auch nicht abfeiern. Die Taten sind für sich allein natürlich völlig zu Recht strafbar und wir wollen auch nicht außer Acht lassen, dass hinter ihnen auch Opfer stecken. Aber 4 Raubüberfälle in 2 Stunden und 27 Minuten, das ist für dich wahrscheinlich als Strafverteidiger auch nicht Daily Business.
Habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wollen hier überhaupt nichts feiern, aber das muss ich wirklich sagen, das war der Weltrekord unter den Raubüberfällen, den ich jetzt erlebt habe, in zeitlicher Abfolge. Deshalb haben wir das Thema Zeit hier zu Beginn auch thematisiert. Genau. In 2 Stunden und 27 Minuten 4 bewaffnete Raubüberfälle zu begehen, habe ich im Ansatz noch nicht erlebt. Ich hatte mal die ein oder andere Serie von Raubüberfällen, wo es natürlich dann auch noch erheblich mehr Überfälle waren, teilweise bis zu 30, die auf das Konto beispielsweise einer Jugendbande vor Jahren mal aus Herne gingen. Dass aber die Taten in so enger zeitlicher Abfolge begangen werden, an einem Tag, in 2,5 Stunden, das habe ich noch nie erlebt. Ja, also 2 Taten an einem Tag, das hatte ich auch in der Vergangenheit schon mal. Mhm. Aber 4 Taten in 2,5 Stunden, vollkommen irre und vor allen Dingen deshalb so irre, weil Malik bis dahin strafrechtlich vollkommen unvorbelastet war. Mhm. Er ist also sozusagen, wenn ich das so formulieren darf, in der Kriminalitätsskala von 0 auf 100 geschossen, aus dem Nichts gleich in diese ja ganz, ganz schwere Kriminalitätsform rein. Das ist ja eine schwere räuberische Erpressung, so nennt man das juristisch, wenn man jetzt mit einer Waffe in einen Laden stürmt und da dann Geld rausnimmt. Und das, muss ich ehrlich sagen, hätte ich, so wie ich Malik damals an der Kasse sitzend als freundlichen jungen Mann total hilfsbereit kennengelernt habe, von ihm niemals erwartet.
Abgespielt hat sich das Ganze am 31. Mai 2023 in Essen, Herne und Bochum. Und Malik hat diese Taten nicht alleine durchgeführt, auch sein älterer Bruder, wir geben ihm den Namen Idris, war dabei, genauso wie 2 weitere Mittäter, Malcolm und Tom. Auch diese Namen haben wir geändert. Wichtig vorab zu wissen ist, dass Malcolm für die Taten die Waffe besorgt hat, ein Revolver Kaliber 22, auf dem die Seriennummer entfernt wurde. Er ist es auch, der im Grunde die Taten plant, den jungen Männern das große, schnelle Geld verspricht. Kommandant Malik und sein Bruder Idris waren quasi die Fahrer und haben den ebenfalls später angeklagten 18-jährigen Tom auf seinen Raubzügen mit einem gemieteten Wagen durchs Ruhrgebiet gefahren. Der hatte nämlich keinen Führerschein. Burkhard, den Entschluss zu den Taten haben die 4 dann wohl im Frühjahr 2023 endgültig gefasst. Woher kannten sie sich denn eigentlich untereinander und was kannst du uns über die anderen so erzählen?
Ja, natürlich mein Mandant und sein Bruder, ganz klar. Da gibt es den familiären Hintergrund. Und im Übrigen war es so, dass man sich ja im Prinzip über Social Media sogar ursprünglich kennengelernt hatte. Und dann hat man mal zusammen in Anführungszeichen abgehangen, so nennt man das ja unter den Jugendlichen, hat zusammen gechillt, keinerlei Straftaten eigentlich begangen, sondern war miteinander befreundet. Und tja, dann kam irgendwann diese Wahnsinnsidee auf, Raubüberfälle zu begehen, obwohl man vorher im Prinzip mal in einer Shisha-Bar gesessen hat oder zusammen einfach nur kommuniziert hat. Es gab also jetzt nicht einen Zusammenschluss nach dem Motto, lass uns hier dauerhaft zusammen Straftaten begehen, sondern das ist wirklich spontan entstanden, nachdem man sich vorher so ja, freundschaftlich kannte.
Also im Prinzip der Traum vom schnellen Geld.
Der Traum vom schnellen Geld. Und das ist auch ein Phänomen so ein bisschen der heutigen Zeit. Das ist jedenfalls meine Beobachtung, dass gerade junge Leute da sehr empfänglich sind. Man hat vielleicht im Internet oder an sonstiger Stelle mitbekommen, dass ja teilweise Straftaten begangen werden. Der ein oder andere feiert sich dafür. Und bei jungen Menschen, gerade bei männlichen Jugendlichen, stößt das immer mal wieder auf Nährboden. Dass man sich denkt, oh, das ist cool, wenn man sowas macht. Ja, auch in der Rapper-Szene ist das ja weit verbreitet. Wird teilweise auch in Songs dann sogar noch ja regelrecht glorifiziert, dass man da der coole Verbrecher ist, der loszieht mit den Raubzügen, der viel Geld erbeutet, harte Drogen kauft und sonst was. Und das beeinflusst die jungen Menschen schon. Und dann wird auch so ein Malik, der, wie gesagt, auf mich ja als eigentlich erfahrenen Menschenkenner einen ganz anderen Eindruck gemacht hat, dann durch sowas beeinflusst. Dann ist eventuell noch der eigene Bruder im Spiel, der auch noch etwas älter ist. Und der sagt, ach, wird schon gut gehen, das machen wir schon und ist ja eine einmalige Geschichte. Und dann lässt man sich da auf sowas ein und ist dann im Bereich einer Strafbarkeit, die bei Erwachsenen, das muss man auch ganz deutlich sagen, nach dem Strafgesetzbuch bei 5 Jahren Freiheitsstrafe anfängt. 5 bis 15 Jahre ist der Strafrahmen für einen bewaffneten Raubüberfall. Wenn ich jetzt also zum Beispiel wie hier eine geladene Waffe im Spiel habe, fängt die Mindeststrafe bei Erwachsenen jedenfalls bei 5 Jahren an. Und das ist schon ein ganz enormes Delikt. Zum Beispiel der Totschlag, wenn ich jemanden umbringe, hat die gleiche Strafe, 5 bis 15 Jahre.
Ja, da sollte man sich das schon sehr gut überlegen, bevor man sowas tut. Bevor es zu dem Raubüberfallmarathon am 31. Mai gekommen war, gab es schon einzelne weitere Überfälle, die Tom durchgeführt hat. Los geht's da am 16. Mai gegen 15 Uhr mit einem Überfall auf eine Essener Tankstelle. Tom geht mit einem Komplizen maskiert in den Verkaufsraum und fordert mit gezückter Pistole und einem Messer das Geld aus der Kasse sowie Zigarettenstangen. Eine Situation, Burkhard, die bei dem Kassierer verständlicherweise noch lange nachhallen wird. Er wird sich krank schreiben lassen daraufhin. Das kennt man ja dann oft bei solchen Raubüberfällen und den Opfern, ne?
Absolut. Das ist ein Blickwinkel, der vielen gar nicht so bewusst ist, auch vielen Tätern, muss man sagen, nicht bewusst ist. Was macht eine solche Tat mit den Opfern? Und da ist meine Erfahrung, dass es wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen gibt. Es gibt erstaunlicherweise aus meiner Sicht doch recht viele Opfer, die sagen, so eine Nacht habe ich danach schlecht geschlafen, aber dann konnte ich wieder arbeiten und habe es im Prinzip auch vergessen. Es gibt aber auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Opfern, die unter Umständen ihr Leben lang nach einer solchen Bedrohungssituation im Prinzip nicht mehr klarkommen. Ja, in tiefste psychische Probleme verfallen, Depressionen bekommen, bis hin zu Suizidgedanken. All das habe ich schon in Gerichtssälen gehört oder auch in Akten gelesen, wo es um bewaffnete Raubüberfälle geht. Das muss man auch sicherlich sehr, sehr gut nachvollziehen können. Man versetzt sich mal in die Lage, man arbeitet, man steht an seinem Arbeitsplatz, an so einem Tresen, in einer Spielhalle oder in einem Wettbüro und hat jeden Tag mit Menschen Kontakt, möchte ja im Prinzip denen etwas Gutes tun, man ist Servicedienstleister und dann wird von jetzt auf gleich, obwohl man damit in der Regel jedenfalls nicht rechnet, wird einem dann mit dem Tode gedroht, das ist ja meistens so und vor allem, wenn man dann noch eine Waffe vor den Augen sieht, das ist ein ganz besonderes Belastungsszenario, das psychisch wirklich die schlimmsten Konsequenzen auslösen kann und das ist die eine Seite, das ist die Opferseite und das Bedauerliche und Traurige ist, dass das auf Täterseite meistens gar nicht berücksichtigt wird, insbesondere bei so jungen Menschen. Ja, da denkt keiner an das Opfer, die denken dann wirklich nur daran, oh, wir machen mal eine coole Tat, dieses angeblich coole und man denkt an das schnelle Geld, man findet sich selbst vielleicht in dem Moment ganz stark und dass man anderen Menschen da schlimmstes Leid zufügt, realisieren die meisten meiner Mandanten, die so etwas getan haben, tatsächlich erst viel später.
Dieser Kassierer hier in dem Fall wird auch später nicht mehr an der Kasse arbeiten. 800 Euro Bargeld werden von Tom erbeutet und von seinem unbekannten Komplizen. Am 25. Mai geht es dann für Tom um kurz nach 19 Uhr nach Gelsenkirchen in ein Wettbüro. Er stürmt die Filiale der Wettbürokette, stellt den geöffneten Rucksack auf den Tresen und fordert von dem Mitarbeiter lautstark Geld aus der Kasse. Er flieht mit knapp unter 4.000 Euro. Das Ganze war also durchaus lukrativer als dieser Tankstellenüberfall zum Beispiel, Burkhard. Meinst du, das war auch der Grund, warum die Truppe sich auch später auf die Wettbüros speziell fokussiert hat?
Ja, natürlich wird dann unter solchen Tätern oder Tatgeneigten darüber gesprochen, wo gehen wir hin, wo lohnt es sich. Und dieser Tom hatte ja halt eben entsprechende Vorerfahrungen und da kam dann natürlich das Stichwort auf Wettbüro. Und tatsächlich, das ist kein Geheimnis, kursieren in Wettbüros hohe Summen von Bargeld. Da wird oftmals bar gesetzt in den Büros. Und natürlich weiß man auch, dass dann in den entsprechenden Tresoren oder Kassen halt eben nicht unerhebliche Mengen an Bargeld lagern. Und die möchte man ja gerade erbeuten. Ne? Und also normalerweise wird kaum einer dieser jungen Menschen für 300, 400, 500 Euro so eine Tat begehen. Wenn die aber eine Beuteerwartung von mehreren tausend Euro haben, dann schlagen die relativ schnell zu. Und deshalb sind dann insbesondere Wettbüros hier auf den Plan gekommen.
Ja, für Tom war das also ein lohnenswerter Deal. Es folgte das Raubüberfall-Quartett am 31. Mai. Los geht's da wieder so gegen 15 Uhr. Gucken wir uns den Ablauf und die einzelnen Taten gemeinsam genauer an. Malik und Idris sind mit dem Auto gemeinsam mit Tom nach Essen zu einem Wettbüro gefahren. Die Brüder warten im Wagen. Tom zieht sich seine Kapuze über den Kopf, verdeckt sein Gesicht mit einem Tuch, in der rechten Hand den Revolver, in der linken den bereits geöffneten Rucksack. So wie bereits 6 Tage zuvor in dem Gelsenkirchener Wettbüro also. Er betritt jetzt die Essener Filiale, geht auf die Mitarbeiterin hinter dem Tresen zu und richtet die Waffe auf sie. Mit der anderen Hand hält er ihr den Rucksack hin und fordert sie mit den Worten, tu das Geld da rein, alles was da ist und dir passiert nichts, ihm die Einnahmen in der Kasse zu geben. 1.200 Euro landen so in dem Rucksack und Tom geht zurück zum Auto und flüchtet zusammen mit Malik und Idris. Burkhard, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auf die juristische Seite dieses Überfalls nochmal genauer zu schauen. Du hast es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, denn zentral ist ja wirklich hierbei, dass Tom seinen Opfern eben diese Waffe entgegengestreckt hat. Das macht schon einen deutlichen Unterschied.
Ganz genau. Es gibt ja Raub und räuberische Erpressung, da beschäftigen sich Jurastudenten teilweise semesterlang mit. Damit möchte ich euch hier nicht im Einzelnen behelligen. Mhm. Vielleicht erstmal kurz zur Abgrenzung, was ist überhaupt ein Raub und was ist eine räuberische Erpressung? Man kann das bildlich so darstellen, beim Raub ist es so, dass der Täter im Prinzip zugreift und dem anderen etwas wegnimmt. Und bei der räuberischen Erpressung ist es so, dass das Opfer im Prinzip etwas übergibt. Ja, also das ist mehr so ein Akt des Gebens. Natürlich kein Freiwilliger, sondern ein Akt, der unter Zwang geschieht. Vorhalten einer Pistole, Drohung mit dem Tode etc. Und deshalb reden wir in diesen Fällen, das wissen viele nicht, weniger von Raub, sondern meistens sind es so räuberische Erpressungen. Wenn also Waffen vorgehalten werden, ist es dann auch so, dass natürlich eine Erschwerung ins Spiel kommt. Wenn eine solche Waffe entsprechend geladen ist, dann reden wir hier von einer schweren räuberischen Erpressung. Mhm. Nach § 250 Absatz 2, dieser Erschwerungsgrund des Raubes, gilt auch bei der räuberischen Erpressung. Und dann ist halt eben diese Mindeststrafe, da diese hohe Mindeststrafe von 5 Jahren, die ich eben angesprochen habe, wenn ich mir die Waffe weg vorstelle, wenn ich jetzt einfach nur in ein solches Wettbüro oder in eine andere Lokalität gehen würde und sagen würde, geben Sie mir so und so viel Euro, ansonsten tue ich Ihnen etwas an. Wenn ich also keine Waffe oder ein sonstiges Hilfsmittel, mit dem ich dann zuschlagen, drohen oder sonst was machen kann, dabei habe, dann ist die Mindeststrafe nur 1 Jahr. Das ist also schon ein ganz enormer Unterschied. Mhm. Nur natürlich, die meisten Täter nehmen natürlich irgendwas mit, um ihrer Drohung entsprechend Nachdruck zu verleihen, um beim Opfer eine entsprechende Angst hervorzurufen, damit die Tat schnell abgewickelt wird. Und das ist natürlich auch dann genau der Grund, warum der Gesetzgeber hier diese hohe Mindeststrafe gewählt hat, weil er gesagt hat, das ist für den Täter unkontrollierbar, weiß, wie das Opfer reagiert, wie der Täter reagiert. Viele verlieren ja dann die Kontrolle und das ist fürs Opfer extrem gefährlich. Und allein diese abstrakte Gefährlichkeit, dass man so eine geladene Waffe mitnimmt, reicht aus für die 5 Jahre Mindeststrafe. Man muss die also nicht einsetzen im Sinne von tatsächlich schießen, sondern allein das Mitführen dieser geladenen Waffe reicht aus. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich als Strafverteidiger immer darum bemüht bin, möglichst milde Urteile in solchen Fällen zu erkämpfen, ich kann das auch gut nachvollziehen. Das ist schon eine der schlimmsten Taten, die man eigentlich begehen kann. Das muss man wirklich sagen. Wenn ich jetzt mal auf Opferseite mich einfinde, dann gibt es psychisch wirklich kaum etwas Schlimmeres, als in einer solchen Situation bedroht zu werden. Aus einem solchen, ja, nichtigen Grund auch, um da so ein paar Euro in Anführungszeichen zu erbeuten. Und deshalb finde ich, ist der Gesetzgeber in diesem Bereich zu Recht auf eine recht hohe Mindeststrafe von 5 Jahren gegangen. Ich kritisiere das in einigen anderen Fällen. In diesem Bereich finde ich das allerdings genau richtig, einfach weil die Opfer häufig ganz, ganz massiv leiden unter den Taten und weil solche Raubüberfälle extrem gefährlich sind, insbesondere wenn ich eine geladene Waffe mit mir führe als Täter.
Würde es eigentlich theoretisch einen Unterschied machen, ob ich eine geladene Waffe dabei habe oder zum Beispiel eine Spielzeugattrappe und ich würde es nicht erkennen als Opfer?
Tatsächlich, es gibt auch da nochmal juristische Unterschiede. Also es werden ganz, ganz viele Taten natürlich auch mit einer Spielzeugpistole durchgeführt. Da habe ich in der Regel eine etwas niedrigere Mindeststrafe, in der Regel von 3 Jahren. Das kommt aber immer auf den Einzelfall an und man muss auch eins sagen, selbst wenn ich eine geladene Waffe dabei habe, ist es nicht so, dass es immer zwingend mindestens 5 Jahre Freiheitsstrafe dann auch für den erwachsenen Täter gibt, sondern es gibt auch da noch einen sogenannten minderschweren Fall. Wenn bei einer Gesamtwürdigung sich die Tat nochmal deutlich nach unten abhebt von vergleichbaren Taten, kann der Richter auch unter die 5 Jahre gehen. Das muss man auch sagen, das wird sehr häufig gemacht in diesen Fällen. Wenn dann letztendlich zum Glück den Opfern nichts mehr passiert, außer diese Drohung, außer das Vorhalten der Waffe, gibt es, gerade wenn die Beute zum Beispiel verschwindend gering ist, die Folgen bei den Opfern tatsächlich minimal oder fast gar nicht vorhanden sind in psychischer Hinsicht, gibt es oftmals dann die Praxis, dass Richter tatsächlich sagen, das ist hier ein Fall, wo die 5 Jahre Mindeststrafe nicht zwingend erforderlich sind. Wir gehen dann beispielsweise auf 3 Jahre, 3,5 Jahre, das habe ich sehr häufig erlebt in solchen Fällen. Und das ist natürlich dann für entsprechende Täter auch hinterher eine Möglichkeit im Gerichtsverfahren, noch eine einigermaßen, sage ich mal, akzeptable Strafe zu kassieren. Vor allen Dingen, wenn man sich geständig zeigt, vielleicht noch einen Täter-Opfer-Ausgleich durchführt, dann kann man da also noch hinterher einiges bewirken und ist nicht bei dieser zwingenden Mindeststrafe von 5 Jahren.
Allgemein, denke ich, können wir uns das alle auch nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm es für einen Raubüberfall Opfer im Zweifelsfall sein muss, wenn nicht nur die Tat an sich passiert, aber da halt wirklich einer mit einer Waffe vor einem steht. Man geht ja auch erstmal davon aus, dass die eben geladen ist und damit das eigene Leben auf Messerschneide ist in dem Moment, ne? Das wünsche ich wirklich keinem. Nur kurze Zeit später aber, gegen 15.40 Uhr, sind Malik, Idris und Tom in Herne angekommen. Sie stehen auch hier mit dem Auto vor einem Wettbüro. Der Ablauf ist dann wieder der gleiche. Tom maskiert sich 40, betritt mit Waffe und Rucksack den Laden. Mit den Worten, einmal das Geld bitte, fordert er hier mit vorgehaltener Waffe den Mitarbeiter auch wieder auf, seinen Rucksack mit Geld zu füllen. Etwa 900 Euro landen so bei Tom, der daraufhin auch wieder das Wettbüro verlässt. Hat dir Malik später seine Gedanken von diesem Nachmittag geschildert, Burkhard? Was denkt man sich, wenn man da so Tom bei diesem Raubzug auch beobachtet?
Ja, in der Tat. Es gab ja, wie bereits ausgeführt, insgesamt 4 bewaffnete Raubüberfälle. Mhm. Und ich habe Malik natürlich gefragt, du saßt an der Kasse dieses Gemüseladens, du bist eigentlich ein ordentlicher Junge, du hast nie irgendeinen Mist gebaut und dann startest du da mit einer solchen kriminellen Karriere. Wie war das denn bei dem ersten Überfall? Wie war das beim zweiten, beim dritten, beim vierten? Hast du einen Unterschied gemerkt? Und tatsächlich hat Malik mir gesagt, dass er beim ersten Mal noch regelrecht gezittert hätte, vor Aufregung, vor Angst, vor Sorge, dass er natürlich auch erwischt werden kann, dass sonst irgendetwas passiert. Beim zweiten, nachdem er gemerkt hat, das erste Ding hatte funktioniert, war er schon erheblich ruhiger und er hat zu mir gesagt, und das hat mich wirklich beeindruckt, ab dem dritten Raubüberfall war es im Prinzip fast schon Routine.
Krass.
Und das muss ich ehrlich sagen, ist schon krass, wie schnell man sich auch an solche höchst gefährlichen Delikte gewöhnt. Vorher hat man sich nie strafrechtlich relevant verhalten wie Malik. Dann machst du so ein dickes Ding, bist tatsächlich nervös, aufgeregt und ja, eine halbe Stunde oder eine Stunde später ist es für dich fast schon das Normalste von der Welt. Das hat mich wirklich beeindruckt, Simone. Und ich habe ihn auch gefragt, hast du dir überhaupt Gedanken dazu gemacht, was das mit den Kassiererinnen macht in den Wettbüros? Und tatsächlich hat er gesagt, Herr Benecken, daran habe ich wirklich überhaupt gar nicht gedacht. Und ich glaube nicht, dass er das erfunden hat, um das von mir schön zu reden. Er hat von mir im Prinzip alles zugegeben und sich sehr einsichtig gezeigt. Das glaube ich ihm wirklich. Und das ist halt eben genau das Problem, dass so junge Leute dann völlig unreflektiert sich gegenseitig aufhetzen, sich von einem vielleicht etwas Älteren mitziehen lassen. Man findet das, wie eben ausgeführt, scheinbar cool. Und dann passieren solche Dinge und man denkt überhaupt gar nicht an die Opfer und gewöhnt sich nach einer Stunde an Schwerstkriminalität. Also wirklich eine schockierende Sache, die vielleicht auch über uns Menschen viel sagt, weil Malik wirklich kein in Anführungszeichen Hochkrimineller aus meiner Sicht ist, sondern jemand, der im Gegenteil ein ganz ordentliches Leben geführt hat und sich da so hat mitreißen lassen. Das hat mich wirklich beeindruckt, wie schnell das geht, dass man im Prinzip vom Saulus zum Paulus wird, ja, vom völlig harmlosen jungen Mann, der nett im Gemüseladen Dinge verkauft und die Kunden gut behandelt und dann selbst später Leute überfällt oder überfallen lässt. Das ist also wirklich irre. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, gerade du hast doch auch an einer Kasse im Gemüseladen gesessen. Ist dir da nicht mal die Kassiererin in den Sinn gekommen, wie es der gehen könnte? Hast du nicht mal eine Parallele gezogen, wenn dir so etwas damals, als du da noch entsprechend gearbeitet hast, bei deinem Vater passiert wäre? Und da sagt Herr Benecken ganz ehrlich, in dem Moment, ich habe an alles Mögliche gedacht, ich habe mir Rapmusik dazu angehört, ich fand das cool, was mein Mittäter gesagt hat und er hat das einfach ausgeblendet.
Spannend auf jeden Fall. Wir werden Malik später auch noch im Interview hören und da wird er uns auch noch ein paar weitere Eindrücke schildern. Die Fahrt geht auf jeden Fall erstmal weiter. Diesmal steuern die drei ein Wettbüro in Bochum an. Es ist inzwischen kurz nach 17 Uhr. Die Waffe wird beim Betreten wieder gezückt. Tom ruft dem Mitarbeiter entgegen, packt das Bargeld hier rein und hält ihm auch hier wieder einen geöffneten Rucksack entgegen. 1300 Euro kann dieser aus der Kasse herausholen, aber Tom will diesmal offenbar mehr. Er fragt, ob man nicht noch den Tresor öffnen könne. Als der Mitarbeiter ihm erklärt, dass das 15 Minuten dauern werde, verlässt Tom das Wettbüro, steigt ins Auto zu Malik und Idris und die drei fliehen vom Tatort. Und nur kurze Zeit später sind sie gegen 17.47 Uhr wieder in Essen. Überfall Nummer 4. Routiniert zieht Tom hier wieder seine Masche durch. Maskiert geht er mit der Waffe und dem Rucksack in den Händen auf die Mitarbeiterin zu, fordert mit Blick auf die Kasse nur knapp leer machen. Aber die Mitarbeiterin bricht sofort in komplette Panik aus und sagt Tom, dass kein Geld in der Kasse sei. Immer und immer wieder sagt sie das. Sie schreit und drückt schließlich den Panikknopf unter dem Tresen. Ihre Rufe machen auch Passanten auf die Situation aufmerksam. Das läuft diesmal also mal gar nicht nach Plan. Tom packt den Revolver in den Rucksack und haut ab. 2 Stunden, 27 Minuten. Ein wilder Ritt durch 4 Wettbüros, 4 Überfälle und etwa 3.400 Euro Beute. Aber lange bleibt da keine Euphorie drüber, denn Tom wird noch in der Nähe des Wettbüros festgenommen und kommt nach Wuppertal-Ronsdorf in die Untersuchungshaft. Malik und sein Bruder fahren mit dem Wagen zu Malcolm, liefern die Beute da ab. Tom gesteht in U-Haft seine Taten und packt auch zu Malcolms Beteiligung aus, also dass er die Waffe besorgt und ihn quasi angeworben hatte. Außerdem erzählt er auch von Malik und dass dieser Gefahren sei. Von Idris erzählte erstmal nichts. Alles Weitere setzen sich die Ermittler und Ermittlerinnen aber über Telefondatenauswertung zusammen. Und über die bekommen die Ermittler und Ermittlerinnen aber zum Beispiel auch mit, dass Malcolm davon spricht, dass Malik und sein Bruder bei den Fahrten dabei waren. Das sei ihr einziger Job gewesen. Aber so kommt die Polizei halt dann auch am Ende Idris auf die Spur. Und noch ein interessantes Detail wird abgehört, nämlich Malcolms Unmut darüber, dass er nicht so wirklich wisse, wo die Tatbeute abgeblieben sei. Also da scheint nicht alles bei dem Kopf der Unternehmung gelandet zu sein am Ende. Und jetzt geht es auch für Malik also in U-Haft. Wir haben es ja bereits gesagt, ab dem 22. August 2023 sitzt er auch in Wuppertal ein. Und du wirst Maliks Strafverteidiger, Burkhard. Was hat Malik dir denn zu diesem spektakulären Tattag dann im ersten Moment gesagt, als du zuerst auf ihn getroffen bist?
Es ist so wie mit vielen jungen Mandanten, die schweres Unrecht begangen haben. Zuerst streiten sie alles ab.
Ah.
Ja, halten sich für völlig unschuldig. Das ist eigentlich ja hier der Paradefall gewesen. Als ich Malik tatsächlich zum ersten Mal hinter Gittern getroffen habe, wollte er völlig unschuldig sein, mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Ich hatte ihm natürlich die insbesondere auch WhatsApp-Auswertung der ganzen Chats aus der Akte dann beim zweiten Gespräch mitgebracht. Beim ersten Gespräch wollte ich ihn nicht überfordern, obwohl ich ihm von Anfang an offen gestanden kein Wort geglaubt habe. Das habe ich ihm auch sehr deutlich gesagt. Sagt ihn trotzdem ein bisschen aufgebaut, weil ich wusste, ein so junger Mann, der vorher noch nie in Haft war, kein Arrest verbüßt, gar nichts hatte, für den ist natürlich diese U-Haft-Situation eine ganz schwierige.
Ja, und das ist ein bisschen viel, ne?
Habe ich ihn natürlich erstmal ein bisschen aufgebaut, Grüße von den Eltern ausgerichtet, ein bisschen mit ihm allgemein gesprochen und gesagt, ich besorge mir erstmal die komplette Akte und dann reden wir beim nächsten Mal detailliert. Und so war es dann auch tatsächlich, hat auch der Vater dann seinen Sohn besuchen können. Er darf ja dann mit ihm nicht konkret über die Tat reden. Mhm. Er hat ihm aber durch die Blume wohl schon mitteilen können, so nach dem Motto, wenn da was dran ist, dann sag's wenigstens deinem Anwalt, dem kannst du vertrauen. Und das hat dann auch tatsächlich gewirkt. Und ich habe dann beim nächsten Gespräch einen ganz anderen Malik in der U-Haft angetroffen. Mhm. Er war sehr einsichtig, wollte nicht gleich alle Fälle zugeben. Und es war aber dann schon so, dass wir dann am Ende der Besprechung uns einig waren, dass er an allen Taten beteiligt war und dass es hier nur einen Weg gibt, irgendwie ein passables Ergebnis zu erzielen, nämlich einen Schritt nach vorne zu gehen, sich geständig einzulassen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Job von Strafverteidigern, Simone. Wir werden ja oft genug gescholten als diejenigen, die alles und jeden rauspauken. Jeder wird in Richtung Freispruch verteidigt, höre ich immer wieder. Und wir haben das ja hier auch schon das eine oder andere Mal thematisiert. Nein, das ist ein Fehlglaube. Ein guter Strafverteidiger sagt seinem Mandanten insbesondere auch, dass er keine Chance hat auf einen Freispruch. Wenn man das nicht macht, ist man in meinen Augen ein schlechter Strafverteidiger, weil man etwa da tagelang sich positionieren will bei Gericht mit tollen Anträgen. Das kann man alles machen. Es schadet in vielen Fällen den Mandanten und deshalb sollte man sein Interesse immer daran ausrichten, wie kann ich eine vernünftige Strategie aufbauen und dem Mandanten das bestmögliche Ergebnis bescheren, das realistisch zu erreichen ist. Und wenn ich wie hier eine ganz engmaschige Überwachung und auch insbesondere ein Auslesen aller Handys habe mit WhatsApp-Nachrichten, aus denen eindeutig hervorgeht, dass man am Tatort war, sich über die Höhe der Beute ausgetauscht hat, oh, das war aber wenig beim da und so weiter und so fort, dann kann ich mich nicht ernsthaft darüber unterhalten, ob Malik an den Taten beteiligt war oder nicht. Und deshalb habe ich ihm das auch sehr deutlich gemacht. Und wie gesagt, ab dem zweiten Besuch hat er das dann auch verstanden. Am Ende des Gesprächs sagte er auch, ich werde alle vier Taten zugeben. Ich fand das auch vernünftig, weil jede andere Strategie hier tatsächlich keinen Sinn gemacht hat. Zumal, das muss man noch dazu sagen, hat sein Mittäter in dem parallelen Verfahren komplett ausgepackt und hatte Malik auch schon in Anführungszeichen in die Pfanne gehauen. Mhm. Und spätestens da, selbst wenn man nach Aktenlage noch das ein oder andere hätte sehen können, wo man sagen könnte, naja, reicht das jetzt wirklich aus von den Chats, die da geführt worden sind? Spätestens da, wo der mutmaßliche Mittäter meinen Mandanten ganz konkret als Fahrer bezeichnet hat, war der Ofen aus.
Mhm. Malik saß ja wie auch Tom im Jugendknast. Erzähl uns mal, was unterscheidet ein Jugendgefängnis von einer herkömmlichen JVA?
Es ist schon tatsächlich anders, meistens optisch schon. Ja, der Jugendknast ist etwas bunter. Natürlich ist das Publikum deutlich jünger, das ist gar keine Frage. Und es ist so, dass der Jugendknast tatsächlich auch für die Gefangenen einiges zu bieten hat. Im Sinne von, man kann dort beispielsweise eine Ausbildung machen, man kann die Schule besuchen und da werden junge Menschen dann auch schon während der U-Haft teilweise sehr gut gefördert. Es ist also nicht rein verlorene Zeit wie im Erwachsenengefängnis, wo du ja in U-Haft 23 Stunden am Tag plump auf deiner Zelle sitzt, nichts machst und auf deine Gerichtsverhandlung wartest. Mhm. Und das ist hier schon toll, muss ich sagen. Das könnte man sicherlich noch besser machen. Es gibt andere Länder, da läuft das in meinen Augen noch besser. Etwa in Schweden oder auch der Schweiz, da investiert man auch noch mehr in den Jugendstrafvollzug. Das wäre hier auch noch wünschenswert, aber wir haben schon gute Ansätze. Und so ist es dann auch so, dass man jetzt also hier nicht nur Sport macht, sondern sich auch konkret betätigen kann. Und auch Malik hat sich entsprechend fortgebildet und schon einiges in der U-Haft halt eben ja positiv gemacht, hat da die Schulbank nochmal gedrückt.
Für unseren Podcast konnten wir ja, wie gesagt, Malik interviewen und auch er hat uns dabei geschildert, wie es für ihn ganz persönlich im Jugendknast in der Untersuchungshaft war. Bis zum Prozessbeginn musste er dort schließlich 5 Monate verbringen.
Ganz ehrlich, also diese 5 Monate, da macht man so sehr viel Erfahrung und was für eine Reife man auch von damit nimmt. Man fängt an, Sachen wertzuschätzen, was eigentlich die Familie bedeutet. Was ein, das heißt, wenn man der Papa sagt, schätz das wert, was du hast, das wusste ich alles gar nicht, was das ist. Also man hat so vieles bereut, was man erst im Nachhinein erst gesehen hat, was man zu dieser Zeit gar nicht nachgedacht hat, was die Konsequenzen dafür sind. Also ich stand da am Fenster und habe mir die ganze Zeit gesagt, was macht meine Familie? Was macht die Mama gerade? Das waren unbeschreibliche Gefühle in dem Moment, unbeschreibliche Gefühle. Da gingen mir 1000 Sachen durch den Kopf. Hätte ich das mal alles nicht gemacht? Was kann ich jetzt besser machen? Wie mache ich in der nächsten Zeit meine Familie stolz? Im Jugendgefängnis ist das nochmal ganz schlimmer. Da hast du jeden Tag 5, 6 Mal kommt der Alarm, dass da und da eine Schlägerei ist. Also die meisten prügeln sich, das fängt nachts an im Fenster. Die beleidigen sich oder jemand zahlt halt einfach seine Rechnung bei einem nicht hin und her. Aber meistens durch Beleidigung oder durch Leute, die man von draußen kannte und gezinkt wurde. Sehr viele Sachen.
Also er wirkte da im Interview schon gut beeindruckt von der Haft und den Eindruck hast du mir ja auch geschildert, Burkhard, dass ihm das schon schwer zugesetzt hat.
Absolut. Und das passt auch zu dem Bild, das ich ja hier in diesem Podcast auch von Anfang an von meinem Mandanten gezeichnet habe. Mhm. Nicht, um ihn in Schutz zu nehmen. Das Urteil ist rechtskräftig. Wir können eh nichts mehr ändern. Alles ist erledigt. Aber weil ich ihn wirklich so wahrgenommen habe, als eine Person, die auf dem rechten Weg war und die wirklich für einen Nachmittag, für 2 Stunden und 27 Minuten, wenn ich das so sagen darf, auf den illegalen Weg gegangen ist und natürlich dann gemerkt hat, oh, man hat sich da mitreißen lassen, das passt gar nicht zu mir, das ist gar nicht mein Ding. Und es war natürlich auch Thema, das war Malik offen gestanden auch nicht so bewusst, dass es natürlich genauso strafbar ist, wenn ich als Täter einer schweren räuberischen Erpressung draußen im Auto sitze und das Auto in Anführungszeichen nur fahre, als wenn ich in dieses Wettbüro reingehe und die Waffe der Kassiererin vorhalte und das Geld mit rausnehme. Das ist nicht nur eine Beihilfe oder eine untergeordnete Tätigkeit, nein, das ist natürlich Mittäterschaft. Wenn ich komplett eingebunden bin in das Ganze, wenn das Ganze wie hier abgesprochen ist bis ins Detail, wenn man eine Billigung dessen hat, was der andere dort macht, dann kann ein das keinesfalls entlasten, dass man selbst nur draußen saß und das ist auch dann keine gute Verteidigungsstrategie zu sagen, mein Mandant hat ja nur im Auto gesessen. Mhm. Ich kann da nur dringend von abraten. Ich habe da schon den ein oder anderen Verteidiger erlebt, der so etwas probiert hat in Verfahren, wo es mehrere Angeklagte gab und wo es ja durchaus zu Recht auch mal eine Schelte des Gerichts gab nach dem Motto, nein, das ist nicht ein nur, sondern das ist eine Mittäterschaft. Das ist genauso strafbar, als wenn man selbst reingeht und wenn man das Ganze weiß und duldet und dieser Beitrag, das Auto zu fahren, halt eben ein wichtiger für die Tat ist, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob man draußen oder drinnen ist, in Anführungszeichen. Und deshalb finde ich, sollte man auch aus Verteidigersicht sehr zurückhaltend sein, den Tatbeitrag eines Räubers zu bagatellisieren, der in Anführungszeichen nur im Auto sitzt.
Auch mit Maliks Vater haben wir im Vorfeld zu dieser Akte gesprochen. Er hat uns geschildert, wie es für einen Vater ist, wenn der eigene Sohn im Knast sitzt.
Am Anfang war das für mich sehr schwer. Eigentlich wollte ich den auch nicht besuchen, aber irgendwann mal habe ich dann aufgegeben und gesagt, komm, ich muss den wieder aufpäppeln, ich muss den wieder rausholen aus der Scheiße. Man macht ja Fehler, aber erster Besuch war auf jeden Fall hart und danach habe ich den noch ein paar Mal besucht. Die 5 Monate war für mich wie 5 Jahre als Vater.
Malik war ja zum Tatzeitpunkt noch 18 Jahre alt, deswegen wird Ende 2023 auch vom Jugendschöffengericht in Essen verhandelt. Wichtig zu wissen, Tom hatte bereits im Oktober in Gelsenkirchen wegen räuberischer Erpressung seine Strafe von 3 Jahren Jugendstrafe erhalten. Wie seid ihr, also du und Malik, also in diesen Prozess dann reingegangen?
Mit der Erwartung, dass es hier auch mindestens 3 Jahre Gefängnisstrafe gibt. Ich hatte einige Wochen vorher bei dem gleichen Richter, der ein ganz erfahrener Jugendrichter ist, der das Jugendschöffengericht dort lange leitet, gesprochen. Und natürlich redet man dann auch mal darüber, wie das Ganze ausgehen könnte. Und ich hatte ihn so verstanden, dass er sagt, Sie kennen ja das Urteil aus Gelsenkirchen bei dem Mittäter und ich halte das noch für eher milde. Ja, und er sagt, es sind auch Strafen von 4 Jahren oder darüber durchaus denkbar bei 4 Taten der schweren räuberischen Erpressung, auch wenn ihr Mandant nicht vorbestraft ist, sodass ich meinen Mandanten nach diesen Vorgesprächen, die ich hier mit den zuständigen Richter führen konnte, durchaus die Erwartungshaltung hatte, wir machen ein Geständnis, wir versuchen den Schaden zu begrenzen und wir werden irgendwo zwischen 3 und 4 Jahren landen. Das war so meine Erwartungshaltung von dem Prozess, die ich auch ganz offen meinem Mandanten und auch seinem Vater gegenüber kommuniziert habe.
Und wie ist Malik dann vor Gericht aufgetreten? Also in der Anklageschrift stand ja auch noch, dass er sich zur Sache nicht äußern wollte, also vorher noch kein Geständnis abgelegt hat. Aber du hast ihm ja dazu geraten, einfach alles zuzugeben.
Ganz genau. Er hatte sich im Ermittlungsverfahren nicht geäußert und dann war es so, dass dieser Gerichtstermin wirklich außergewöhnlich war. Insofern, als dass Malik sich extrem einsichtig präsentiert hat. Mhm. Er hat im Gerichtssaal geweint, aber jetzt nicht gespielt aus taktischen Gründen, sondern das war wirklich echt. Das war richtige Reue, das war Einsicht, das war ein sich schämen für das, was er anderen Menschen angetan hatte, sich selbst zugefügt hatte durch diese Urhaft, die wirklich hart war für ihn, was er aber auch seiner Familie angetan hatte. Und dann saßen da natürlich der Vater, der sehr, sehr bemüht ist, ein ganz korrekter Mann aus dem Wirtschaftsleben und auch die Mutter der Familie. Und die Eltern haben sich wahnsinnig geschämt, dass sie ihren Sohn, ein Vorbild der Familie eigentlich immer gewesen, jetzt hier wegen solcher Taten auf der Anklagebank sitzen mussten. Und das hat dann schon einen Wahnsinnseffekt gehabt im Sinne des Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts auf meinen Mandanten. Der war wirklich total geläutert, hat erzählt auch nochmal, wie er im Prinzip jeden Abend an den Fenstern des Gefängnisses stand, rausguckte, gebetet hat, fix und fertig war und sich immer wieder fragte, wie konnte ich in so etwas reingeraten? Und der wirklich erfahrene Richter war, das war schon von Anfang an dann mein Gefühl in der Hauptverhandlung, sehr beeindruckt darüber, wie Malik auftrat. Und ich glaube, er konnte auch sehr, sehr gut von Anfang an einordnen, dass Malik nicht der Schwerkriminelle ist, für den man ihn nach Aktenlage hätte halten können.
Mhm. Wie war das eigentlich vor Gericht? Da sind doch auch sicherlich die jeweiligen Mitarbeiter der Wettbüros als Zeugen aufgetreten, oder? Wie hast du die wahrgenommen?
Genau, es waren von allen 4 Raubüberfällen die jeweiligen Kassierer oder Kassiererinnen geladen. Und es war tatsächlich so, dass bis auf den letzten Fall die Kassierer allesamt völlig unbeeindruckt waren, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, im Vergleich zu sonstigen Raubtaten. Das war wirklich ungewöhnlich. Die sagten dann, ein bisschen Probleme hatten wir, aber nichts Ernstes. Am nächsten Tag sind wir wieder arbeiten gegangen oder teilweise haben sie, glaube ich, auch direkt weitergearbeitet. Das war schon ungewöhnlich. Und natürlich wirkt sowas dann auch irgendwo zugunsten eines Angeklagten, auch wenn es sicherlich, ganz sicherlich nicht sein Verdienst war, dass da nicht mehr passiert ist psychisch. Nur im letzten Fall, da war die Kassiererin wirklich nachhaltig betroffen. Es war allerdings dann so, obwohl jetzt so die Stimmung natürlich etwas kippte im Sinne von, jetzt haben wir schon wirklich ein stark betroffenes Opfer. Und dann sprach mein Mandant Malik dieses Opfer ganz offen an im Gerichtssaal und sagte, ich schäme mich so, mir tut das so wahnsinnig leid, was ich Ihnen dazugefügt habe. Und wenn ich Sie jetzt hier so leiden sehe, tut mir das nochmal wahnsinnig leid. Und dann gab es so eine Opferreaktion nach dem Motto, ich hoffe nur, dass du das nicht nochmals machst und schön, dass du auch solche Worte hier für mich wählst. Jetzt kann ich anders damit umgehen, so sinngemäß hat dieses weibliche Opfer das dann da gesagt. Und das war so der Punkt, wo die Stimmung, die erst sicherlich in Richtung 3 bis 4 Jahren Gefängnisstrafe nach Jugendstrafrecht lag, zu unseren Gunsten endgültig kippte. Das war so mein Gefühl jedenfalls. Das war ein ganz bewegender Moment, den ich auch nicht jeden Tag habe. Wie gesagt, man weiß nie, man liest natürlich die Aussagen der Zeugen in der Akte. Da hat diese Dame auch schon etwas gesagt. Es war schon zu ahnen, dass es ihr nicht allzu gut gehen würde. Nur dass dann so durch einen Kommentar meines Mandanten und Ansprechen der Zeugin dann so im Endeffekt positiv sich veränderte, das passiert auch nicht in jedem Gerichtsverfahren.
Aber da sieht man mal, wie wichtig das ist. Vielleicht auch ein Signal an die Täter, ne?
Absolut. Und Simone, wenn ich das noch sagen darf, weil ich ja auch viele Opfer vertrete, genauso wie Hans, es ist für die Opfer wirklich oftmals viel wichtiger, dass sie Einsicht, Reue sehen, auch mal ein Wort vom Täter an sie gerichtet hören, als dass da hinterher 5 Jahre rauskommen. Die Höhe der Strafe ist für viele Opfer gar nicht so das Entscheidende, sondern mehr, wie geht der Täter damit um, wie geht er mit mir jetzt um im Nachtatverhalten. Und das war bei Malik wirklich besonders, das muss ich sagen. Und diese Forderung nach wahnsinnig hohen Strafen, das gibt's doch nicht, das kann man doch gar keinem klar machen, dass einer da so milde davon kommt, die kommen in der Regel eher von Dritten, die mit solchen Taten nichts zu tun haben. Das ist also eigentlich erstaunlich. Man würde es ja von dem Opfer selbst erwarten. Es gibt's natürlich auch mal, dass einige Opfer sich beschweren über zu niedrige Strafen, aber in der Regel kommen die von Dritten, die völlig unbeteiligt sind. Und die eigentlichen Opfer auch solcher schwerster Straftaten wie hier, die haben oft gar nicht so das besonders hohe Strafbedürfnis. Also eine interessante psychologische Komponente. Und mein Eindruck war, dass insbesondere die wirklich tiefer psychisch in Mitleidenschaft gezogene Kassiererin des letzten Falles hier mit einem guten Gefühl aus dem Gerichtssaal ging. Und das war mir auch sehr wichtig, das war meinem Mandanten wichtig.
Dass die Aufarbeitung auch für sie wichtig war.
Ich glaube, das hat ihr wahnsinnig geholfen. Ja, alle Opfer hatten hier, wenn ich mich jetzt nicht vertue, keinerlei psychologische Hilfe in Anspruch genommen und hatten gesagt, also insbesondere die Kassiererin im letzten Fall, das hat mir richtig gut getan. Und dann gab es noch eine Szene, die auch sehr schön war. Das hat eben auch noch der Vater der Familie sich im Namen der ganzen Familie wirklich ehrlich aufrichtig entschuldigt hat und hat gesagt, man schämt sich für das, was der Sohn, der eigentlich kein Schlechter ist, da gemacht hat. Und das war auch noch mal für das Opfer, glaube ich, sehr wichtig. Und deshalb ist mein Gefühl, dass dieses Opfer durch die Verhandlungen besser mit dem Ganzen abschließen kann.
Malik hat uns auch im Interview noch mal gesagt, dass sich sein Blickwinkel auf die Raubfahrt inzwischen deutlich geändert hat.
Zu der Zeit, zu der Tat also, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich saß im Auto und habe mir gar nicht gedacht, was geht eigentlich mit den Personen vor, wenn wir fertig sind und die nach Hause gehen. Weil wenn man sich erstmal das bei sich selber vorstellt, wenn ich jetzt in irgendeinem Laden arbeite, wir haben ja auch, mein Papa hatte einen Supermarkt, ich habe drinnen gearbeitet, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie ich da an der Kasse sitze und jemand reinkommt und eine Waffe auf mich zielt. Schreckliches Gefühl, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, zu dieser Zeit einfach unreif, dumm, jung.
Diese Reue wolltet ihr dann auch vor Gericht transportieren. Aber klar ist natürlich auch, 4 Raubüberfälle in so kurzer Zeit sind halt schon nicht ohne. Im Januar diesen Jahres gab es dann das Urteil. Also noch sehr frisch das Ganze, nicht nur in deiner Erinnerung. Wie ging es denn am Ende für euch aus?
Tatsächlich war es natürlich spannend. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir so vielleicht die 3 Jahre etwas unterschreiten können und auf 2 Jahre 9 Monate Gesamtfreiheitsstrafe kommen. Das ist allen bewusst, glaube ich. Ab 2 Jahren und einem Tag gibt es keine Bewährung mehr. Ich habe das der Familie auch offen gegenüber kommuniziert. Der Vater hat auf dem Flur lange noch mit mir gesprochen. Mensch, Herr Benecken, Sie haben gerade so beeindruckend plädiert und das Ganze lief doch gut für uns. Meinen Sie nicht, wir haben nicht eine Bewährungschance? Und ich habe der Familie, nicht weil ich da irgendwie pokern wollte oder sonst was, gesagt, ganz ehrlich, die haben wir nicht. Ich habe mit dem Richter vorher gesprochen. Ich mache solche Verfahren, ich will nicht sagen am Fließband, aber doch regelmäßig. Und es ist super für uns gelaufen. Aber wenn wir hier irgendwie unter 3 Jahre kommen, ist das ein Spitzenergebnis. Und dann kam das Schöffengericht nach einer etwas längeren Unterbrechung raus. Es hat tatsächlich länger gedauert. Das kann natürlich immer mal ein Zeichen sein, dass Bewährungsbeschlüsse geschrieben werden. Das kann natürlich auch ein Zeichen sein, dass entsprechende Uneinigkeit herrschte. Und dann muss ich ehrlich sagen, war ich wirklich selbst positiv überrascht, weil ich da nicht mitgerechnet hatte, dass der Vorsitzende Richter sagte, wir kommen hier ganz ausnahmsweise zu 2 Jahren mit Bewährung, obwohl ich für solche Taten auch schon 6 oder 6,5 Jahre ausgeurteilt habe und das auch gehalten hat in der höheren Instanz. Mhm. Und das fand ich wirklich beeindruckend, dass dieser Vorsitzende, der natürlich unheimlich erfahren ist, der sich auch nichts vormachen lässt, ganz klar, hier so sehr dem Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts gefolgt ist, dass er im Prinzip verkürzt gesagt hat, der Malik hat sich hier so einsichtig, so reuig gezeigt, der hat die 5 Monate U-Haft so stark gelitten, jeden Tag nachgedacht und der hat vorher noch nie etwas gemacht, dass es an Strafe reicht. Wir brauchen bei ihm nicht mehr. Normalerweise muss man bei solchen Taten, das hat er auch ganz klar gesagt, jemanden mehrere Jahre einsperren. Aber hier hat das, was wir getan haben, schon so sehr gewirkt. Und er hat auch die Parallelüberlegung angestellt, was wäre, wenn wir jetzt zu einer Gefängnisstrafe kämen, die zu vollstrecken wäre. Mhm. Das wäre für diesen Malik, der hier so auch den Opfern gegenüber aufgetreten ist, der eine so starke, positive Familie hinter sich hat, eher kontraproduktiv. Wir würden diesen positiven Effekt gefährden, weil natürlich, jeder weiß, nirgendwo gibt es leichter Druck zu bekommen als im Gefängnis. Nirgendwo gibt es jeden Tag Prügeleien außer im Gefängnis. Und nirgendwo sind natürlich auch die negativen Einflüsse durch Mitgefangene insbesondere negativer als gerade im Jugendstrafvollzug, wo dann die Älteren kommen und schon hinter Gittern oftmals die nächsten Taten planen. Mhm. Und Jungs, die auf dem falschen Weg sind, dann noch auf den völlig falschen Weg bringen. Und all das hat er dann berücksichtigt und natürlich auch gesagt, dass die Folgen zum Glück bei den meisten Opfern hier nicht so groß waren wie in vielen anderen Fällen, sodass man es bei konsequenter Anwendung des Erziehungsgedankens, der das Jugendstrafrecht beherrscht, ausnahmsweise vertreten kann, hier nochmal zu einer Bewährungsstrafe zu kommen. Und dann wurde der Haftbefehl natürlich aufgehoben. Saßen bis zur Urteilsverkündung die Wachtmeister im Gerichtssaal und tja, das war natürlich dann ein Moment, den man so wirklich ja als absolutes Highlight der Strafverteidigerkarriere bezeichnen kann. Simone, das ist immer für uns natürlich wahnsinnig toll. Man hat mit dem Vater oft zusammengesessen, die Mutter war jetzt da, man hat mit allen gesprochen und dann umarmen sich auf einmal alle im Gerichtssaal und du gehst dann mit deinem Mandanten und der Familie gemeinsam durch die gleiche Tür aus dem Gerichtssaal raus. Du bist ja durch verschiedene Türen reingekommen, weil der Mandant vorgeführt wurde in Handschellen und das ist dann schon also wirklich toll, wenn man dann auch noch so merkt von der Familie, wie sehr dann die Verteidigungstätigkeit geschätzt wird, dass man sagt, ein Glück haben sie uns so beraten, auch mein Mandant, ein Glück haben sie mir die Ohren langgezogen, symbolisch gesprochen und mich von diesem Wahnsinn abgehalten, hier alles bestreiten zu wollen. Das war schon, ich möchte mich da selbst überhaupt gar nicht loben, darum geht's nicht, aber es war schon für uns einfach ein toller Moment, eine außergewöhnliche Situation und ich mache das ja jetzt auch schon 20 Jahre und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich bei solchen Situationen noch genauso wie am ersten Tag und ich halte, das darf ich auch an der Stelle sagen, auch wenn vielleicht jetzt viele Außenstehende, wir hatten das auch bei Social Media gepostet, dann sagen, wie kann man nur, das ist ja ein Unrechtsurteil, viel zu milde. Ich halte das Urteil auch für absolut richtig, wenn man sich die Umstände anguckt, wenn man sich Malik anguckt, wenn man sich sein Umfeld anschaut, sein Auftreten im Prozess, diese U-Haft, die ihn so beeindruckt hat, dann ist das hier, finde ich, das richtige Ergebnis. Ich glaube, es wäre für ihn und die Gesellschaft das falsche Ergebnis, ihn hinter Gittern zu stecken. Ich glaube, da hätte er möglicherweise einen anderen Lauf genommen. Mittlerweile ist er wieder in Lohn und Brot. Das darf ich auch an der Stelle berichten. Er hat also eine ganz, ganz positive Wendung genommen. Und ich habe regelmäßigen Kontakt mit dem Vater. Er ist total begeistert. Und Malik wird nicht mal mehr bei Rot über die Ampel gehen.
Auch Malik hat uns erzählt, wie er seinen Prozess und den Richter selbst wahrgenommen hat.
Ich habe gemerkt, da gibt's keinen Spaß, da gibt's kein Grinsen. Das ist eine harte Sache. Wie ich den Richter wahrgenommen habe, er geht nicht links, er geht nicht rechts, er geht direkt geradeaus. Er redet gerade mit ihm. Er hat mir extra gesagt, mache ich noch einen Fehler, gehe ich einmal über eine rote Ampel oder sonstiges. Er kommt extra für mich zurück und gibt mir mein Urteil. Er will jetzt in Rente gehen. Ja, das waren harte Worte und die habe ich auf jeden Fall ernst genommen.
Das wollen wir auch wirklich hoffen, dass er das jetzt ernst nimmt und dieser Warnschuss für Malik wirklich gesessen hat. Der Eindruck, nach dem Prozess den Gerichtssaal verlassen zu können und nicht wieder zurück in den Jugendknast zu müssen, hat er uns jedenfalls so beschrieben.
Wo ich draußen war, ich habe das nicht geglaubt, dass ich Autos vor mir sehe, Menschen vor mir sehe. Ich habe mich erstmal ein bisschen hin und her bewegt. Das war wie im Traum, unbeschreibliches Gefühl, ganz ehrlich.
Ein außergewöhnlicher Fall mit einem außergewöhnlichen Ausgang und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal wirklich betonen, dass es alles andere als die Regel ist, Burkhard, ne?
Absolut, das muss man wirklich sagen. Also wenn jetzt einer draußen auf die Idee kommen sollte, ich begehe mehrere Raubüberfälle, bewaffnet auch noch und bekomme dafür eine Bewährung, dann kann ich nur allen sagen, das ist völlig unrealistisch. Ja, in der Regel, und das sieht man ja auch bei dem Mittäter, der in Gelsenkirchen 3 Jahre bekommen hat, in der Regel gibt es darauf vollstreckbare Gefängnisstrafen und auch diese 3 Jahre, muss ich sagen, waren schon eher milde. Mhm. Ja, und auch unser Richter hat uns gesagt, 4 Jahre, 5 Jahre. Ich hatte neulich 2 bewaffnete Raubüberfälle mit ganz extrem psychisch beeinträchtigten Opfern. Da habe ich 6 oder 6,5 Jahre gegeben, sagte uns der Richter. Und das waren jetzt keine Sprüche, um da so ein bisschen Eindruck zu machen, sondern das ist Realität. Und deshalb muss man sagen, wir reden hier über ganz schweres Unrecht. Und dieser Fall ist eine absolute Ausnahme. Und natürlich hat auch noch eine Rolle gespielt, das muss man schon sagen. Und da sind wir wieder am Anfang dieser Sendung, der Faktor Zeit. Das Ganze hat in 2 Stunden und 27 Minuten stattgefunden, an einem Nachmittag. 4 Taten. Und das ist natürlich eine Zeitspanne, in der man dann, wenn auch hochkriminell war, die äußerst kurz ist. Im Leben vorher bei Malik gab es nichts, hinterher jetzt hoffentlich auch nichts mehr. Auf jeden Fall ist das natürlich auch berücksichtigt worden, ja, dass das wirklich ein Mitziehen auch gab des Älteren, der im Prinzip ihn damit reingebracht hat und dass das Ganze ja im Prinzip 3 Stunden waren, wo er auf dem völlig falschen Weg war und nicht 3 Wochen, 3 Monate oder 3 Jahre. Und das muss man auch sehen, das ist völlig außergewöhnlich und deshalb muss man das immer relativieren, wenn man hört, 4 bewaffnete Raubüberfälle, 2 Jahre mit Bewährung, das gibt es normalerweise nicht.
Malik hat ja im Interview gesagt, er will seine Chance nutzen. Wie geht's denn jetzt für ihn weiter? Was weißt du da?
Ich habe mit dem Vater und Malik mich noch vor einigen Tagen in der Kanzlei getroffen, beide freudestrahlend und wirklich unheimlich dankbar, dass diese Chance von dem Gericht, ja, Malik eingeräumt wurde. Und ich bin mir sicher, dass er diese Chance nutzen wird. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nie, aber Klar. Er ist so beeindruckt und hat jetzt einen neuen Job angenommen. Er hat mich gebeten, darüber keine ganz konkreten Details Alles hier gut. bekannt zu geben. Das ist ein ganz junger Mann, den wir schützen wollen. Er hat ausdrücklich ja natürlich gestattet, uns auch die Töne gegeben, dass wir hier über seinen Fall reden. Ich möchte ihn natürlich nicht erkennbar werden lassen. Er hat allerdings einen sehr, wie ich finde, ja, seriösen Posten angenommen, wo er jetzt tätig ist. Verdient da auch schon ganz gutes Geld. Der Vater hat sich stark für ihn eingesetzt. Er hat gute Aufstiegsmöglichkeiten und ich persönlich bin der Überzeugung, dass Malik weder bei Hans noch bei mir als Mandant in Zukunft aufschlagen wird.
Das hoffen wir.
Und dann hat der Richter, wenn es so sein sollte, alles richtig gemacht. Macht mit dem Urteil.
Danke, dass du uns diese spektakuläre Akte mitgebracht hast und danke an Malik, dass er uns auch nochmal seine Sichtweise im Interview wiedergegeben hat. Schauen wir direkt rüber zu einer anderen Akte und zwar zu der, die jetzt aktuell auf deinem Schreibtisch ganz oben liegt. Was ist das für eine?
Es sind so viele Akten, dass ich mal überlegen muss, welche ganz oben liegt gerade, Simone. Es ist wirklich so viel an Auswärtsstrafsachen gerade. Ein Fall, der ganz, ganz oben auf dem Aktenstapel liegt, ist das sogenannte Kaptagon-Labor von Regensburg. Da verteidigen die Kollegin Stevens, ganz tolle Strafverteidigerin aus Süddeutschland, und ich gerade den gemeinsamen Mandanten vor dem Landgericht in Ellwangen. Der Fall hat ganz hohe Wellen geschlagen. In aller Kürze erzählt, es gab ein Kaptagon-Labor in einer Autowerkstatt. Kaptagon ist ein Betäubungsmittel, eine Amphetaminart. Man sagte damals, das gab es schon zu Zeiten des Dritten Reiches bei der deutschen Reichsarmee, da nannte man das Panzerschokolade. Da wurde den Soldaten entsprechendes Kaptagon gegeben oder ein ähnliches Amphetamingemisch, damit sie sich betäuben und gar nicht merken, welchen einen brutalen Quatsch sie da machen müssen, andere Menschen erschießen und so weiter.
Krass.
Und diese Kaptagon-Tabletten werden heute insbesondere ja von IS-Kämpfern und ähnlichen Mitgliedern von Terrororganisationen in den Kriegen in Saudi-Arabien eingesetzt. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz krasse Geschichte. Deshalb auch weltweites Interesse an dem Fall. Hier hat nicht das LKA wie sonst üblich, sondern das BKA, das Bundeskriminalamt, ermittelt. Es gibt einen Zusammenschluss von mehreren Redaktionen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es sind ganz viele Medien beteiligt, die Hintergrundreportagen zu diesem Fall recherchieren. Deshalb auch ein durchaus großer Andrang bei der Eröffnung des Verfahrens in dem Gerichtssaal. Und natürlich geht es um die Strukturen. Ja, und das ist natürlich schon eine krasse Geschichte, muss ich auch sagen, auch für mich, dass in einem kleinen Ort wie Regensburg, in einer scheinbar unauffälligen Autowerkstatt dann eine Maschine steht und da werden dann Captagon-Tabletten hergestellt und die landen dann hinterher irgendwo in Saudi-Arabien bei irgendwelchen Mitgliedern von Terrororganisationen. Mhm. Also ein krasser Fall, da erwarten wir jetzt in Kürze das Urteil. Mein Mandant bzw. der gemeinsame Mandant von Kollegin Stevens und mir hat eine völlig untergeordnete Rolle. Wir haben mittlerweile auch teils geständige Angaben gemacht in dieser Sache. Er war im Prinzip für das Reinigen dieser Maschine zuständig und insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass wir auf eine milde Strafe kommen. Details bleiben natürlich der Urteilsverkündung noch vorbehalten, ja. Aber da ist, es steckt viel Arbeit drin und das ist einer der Fälle, die mich gerade ja besonders beherrschen.
Und alle 14 Tage bekommt ihr hier bei Advokaten des Bösen eine neue Akte von uns serviert. Damit ihr keine verpasst, könnt ihr uns zum Beispiel auf der Streaming-Plattform, die ihr nutzt, folgen oder abonnieren. Wir freuen uns außerdem auch immer über Bewertungen. Und wenn ihr noch andere True-Crime-Fans kennt und uns weiterempfehlt, ist das auch ganz toll von euch. Natürlich gibt es auch uns auf Instagram und TikTok. Ja, und damit wären wir am Ende der Folge angekommen, Burkhard. Danke dir und bis bald.
Bis bald.